Ja, ich freue mich, euch wieder zu sehen und dass ihr mich seht, ob ihr euch freut. Ja, die meisten, naja, so wichtig ist auch nicht. Ja, die meisten wissen ja, dass wir im Urlaub waren, uns auch relativ weit weg, ungefähr 13.000 Kilometer in Costa Rica. Und da gibt es natürlich viel zu erzählen, bin noch viel gefragt worden. Christian ist auch heute da, kann auch gefragt werden. Und das ist natürlich jetzt alles kein Thema hier, aber ich habe mal gedacht, mal so einen kleinen Eindruck mal zu zeigen. Wir hatten die Möglichkeit, uns mal von unserer Reisegruppe, wir hatten eine kleine Reisegruppe, uns da mal abzusetzen, Sonntagnachmittag, und haben dort mal eine Gemeinde besucht. Ich habe das noch nie gehört gehabt, die hieß Iglesia MMM. Und dieses 3xM steht für Movimiento Misionero Mundial. Also die Bewegung der Weltmission, ne? Fand ich interessant. Das ist so eine lateinamerikanische Bewegung, ja, zieht sich also da von Guatemala bis nach Brasilien, da gibt es Gemeinden davon. Und die hatten also Sonntagnachmittag Gottesdienst und wir waren mal dort. Und da würde ich euch gerne mal einen Clip zeigen. Der Anfang davon ist mal so ein Eindruck von der Gebetszeit. In Costa Rica ist es so, da sind 80% Katholiken. Warte noch ganz kurz warten. Ich erzähle noch was dazu. 80% katholisch, ist auch Staatsreligion dort. Und die Freikirchen haben ein bisschen einen schweren Stand. Ja, und ich musste mal ein bisschen gucken. Also die haben das nicht draußen dran stehen oder so. Da muss man genau hingucken. Ich habe es immer mal gesehen. Und auch hier sind wir also in der Stadt La Fortuna gewesen. Das ist so in der Mitte von Costa Rica. Und war nichts draußen dran. Ja, aber wir haben das Gebet gehört, draußen auf der Straße. Dann gesagt, hier sind wir richtig. Und sind dann reingegangen. Also der Anfang ist also von dieser Gebetszeit. Ich fand das, die Intensität, ganz interessant. Ja, es sind 70 Sekunden, die haben wir, oder? Ja. Gut. Ihr habt doch mal einen Eindruck davon, wie das da so zuging. Ich sage, mich hat diese Intensität sehr bewegt in der Gebetszeit. Ja. Und ich finde es schön, man kommt da in solche Orte ganz weit weg und trifft Geschwister. Ja, die haben uns auch ganz freundlich begrüßt. Der da am Schlagzeug saß, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, das war der Pastor. Und der hat uns dann auch mal kurz angesprochen noch, dass wir aus Deutschland kommen. Und dann haben die uns auch ganz freundlich begrüßt. Das ist wirklich ein Privileg. Du kommst wohin, ne, in der Welt, wo auch immer es sich hin verschlägt, und du findest Geschwister. Ja, so einen kurzen Eindruck mal von der Zeit. Ich habe mit euch heute abschließen, auch die Überlegungen, die Gedanken zu diesem Gebet des Paulus in Epheser 3. Ihr erinnert euch, ja, also ist natürlich mal ein bisschen unterbrochen durch die Feiertage, durch den Urlaub. Wir hatten uns ja das Gebet angeschaut im Epheser 3 ab Vers 16. Dass Paulus also für die Epheser auch betet, in diesem Brief auch schreibt. Schlagt es gern mit auf, wer eine Bibel dabei hat. Es geht heute um den Abschluss, um den letzten Teil davon, also Epheser 3 ab Vers 16. Und die Frage ist, die mich also bei diesem Gebet auch bewegt hat, als ich das gelesen habe, als ich das darüber nachgedacht habe: Was ist das Geheimnis der geistlichen Stärke der Gemeinde Jesu Christi in dieser Welt? War interessant für mich, also da auch in Costa Rica in der Gemeinde, das auch ein Stück zu spüren, ja, das Geheimnis der geistlichen Stärke der Gemeinde. Und nicht nur die Stärke der Gemeinde als Ganzes, sondern auch für uns als einzelne Glieder dieser Gemeinde. Und lohnt es sich, auch Teil dieser Gemeinde zu sein oder zu werden? Ja, das sind sicher Fragen, die wichtig für uns sind, und auf diese Fragen gibt es sicher eine Reihe von Antworten. Ja, besonders auf die letzte. Ja, da ist das Wort Gottes ganz klar. Es lohnt sich, Teil der Gemeinde zu sein, denn sie ist der Ort, ja, in der sich und aus der sich heraus auch ihr Herr manifestiert. Wir dürfen Teil davon sein. Und ich habe versucht, mal in den letzten Wochen, ja, bei diesen Gedanken über dieses Gebet, einem dieser Aspekte, ja, allerdings einen wichtigen Aspekt, mal nachzuspüren. Nämlich, was Paulus für seine Zeitgenossen in der Gemeinde Ephesus für so wichtig hielt, dass er es zu einem intensiven Gebet vor Gott gemacht hat, dem himmlischen Vater. Ja, was war Paulus so wichtig für seine Geschwister, dass er es in dieses Gebet hineingesprochen hat? Damit sie nach innen und nach außen Gottes Wesen widerspiegeln können, ihm Ehre bringen und heilig leben können. So will ich es mal zusammenfassen. Das ist so die Frage, die über diesem Gebet steht. Und 4 Schwerpunkte haben wir mal so herausgearbeitet. Jedenfalls haben wir uns die in 4 Schritten angeschaut und haben festgestellt, dass Paulus es also nicht nur aufzählt, einfach damit wir das wissen, ja, und die Christen ermahnt, das auch zu tun und zu halten, sondern er legt diese Anliegen auch Gott vor. Er erzählt sie nicht nur auf, damit wir es einfach in unserem Kopf haben, sondern er weiß, und das wissen wir ja auch, dass mehr nötig ist als bloßes Wissen. Gottes Geist soll über unser Verstehen an uns und in uns handeln. Das ist das, was Paulus bewegt. Nicht nur Wissen, sondern auch durch den Heiligen Geist ins Herz das bekommen. Er soll über unser Verstehen an uns und in uns handeln. Ich meine, meiner oder unser Wollen ist natürlich wichtig, aber Gottes Wirken darüber hinaus ist doch das Entscheidende. Ja, das wissen wir. Das Entscheidende kommt von Gott. Und so hat dieses Gebet, das wir in Epheser 3 da vor uns haben, ab Vers 16 bis 21, an sich schon eine Botschaft an uns, und die war mir in diesen Wochen besonders wichtig, dass das Gebet füreinander den Unterschied ausmacht. Das Gebet füreinander macht den Unterschied aus. Ja, wir können ganz viel wissen, wir können viel erkennen und wir möchten diese Erkenntnisse auch miteinander leben. Und wir dürfen uns auch darüber austauschen, ermuntern, erinnern daran, was von der Lehre her wichtig ist. Deswegen stehe ich auch hier. Ja, das Entscheidende geschieht dann aber auch bei uns dadurch, dass wir füreinander beten, dass wir es vor Gott legen, ihn bitten, die Dinge durch uns und miteinander Großen erkennbar zu machen, die ihm wichtig sind. Geschieht nicht einfach so. Paulus betet für die Geschwister, ja, dass das in ihrem Leben Gestalt gewinnt, und wir dürfen dafür einander beten, dass das auch in unserem Leben sich offenbart. Zur Erinnerung möchte ich nochmal die 4 Anliegen, die Paulus hier in diesem Gebet vor Gott für seine Glaubensgeschwister vorlegt, nochmal erinnern. Nochmal aufzählen. Ja? Und das Erste war, dass wir nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit empfangen. Haben wir uns darüber unterhalten, ja? Wir dürfen empfangen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Wir haben betrachtet, welche Art von Reichtum da erstrebenswert ist. Ein Reichtum, der ein Abglanz von Gottes Herrlichkeit ist. Denn Herrlichkeit ist auch ein sichtbares Herrsein Gottes in unserem Leben. Ja? Gott ist Herr in unserem Leben. Er teilt uns nach dem Maß seiner Größe und seiner Souveränität aus. Wir dürfen empfangen und annehmen, was er für uns hat. Das Zweite, wir sollen mit Kraft gestärkt werden durch Gottes Geist am inneren Menschen. Jesus möchte mit uns einen Weg gehen, auf dem wir ihm immer ähnlicher werden. Geistliches Wachstum. Das ist für uns nötig, das ist für diese Welt nötig, in der wir leben. Christus will immer mehr durch uns hindurch scheinen und wir dürfen durch seinen Geist in sein Bild verwandelt werden. Das ist das Ziel unseres Lebens. Und dieser Prozess geschieht nicht von selbst. Es kommt darauf an, das Wirken des Geistes in uns zuzulassen, diese Sehnsucht in uns zu haben, Christus immer ähnlicher zu werden. Das Dritte war, dass Christus in uns wohnt. Dass Christus in uns wohnt, wir unser Fundament und unsere Wurzeln in seiner Liebe haben. Vielleicht erinnert ihr euch, ne? Das mit den Wurzeln, das mit dem Fundament. Das scheint zwar irgendwie selbstverständlich zu sein, aber das ist doch immer wieder umkämpft im Alltag. Wer bin ich in Christus? Was macht mein Leben wertvoll? Bei wem habe ich festen Halt? Das sind ja Fragen, die uns im Alltag beschäftigen, ja, und auf die uns Christus eine Antwort gibt. Durch seine Liebe, die uns bedingungslos gilt. Aber ein Leben lang in dieser Liebe zu wurzeln, aus ihrer Identität zu beziehen, das braucht eine ständige Erneuerung, das ist ein ständiges Empfangen, ein aktives Bleiben. Es geschieht nicht einfach so. Und das Vierte war, wir sollen erkennen, was jede Erkenntnis übersteigt, nämlich die Liebe Jesu, welche der Schlüssel dafür ist, dass die ganze Fülle Gottes in unserem Leben sichtbar wird. Wir haben das betrachtet, ja, dass das aus uns heraus mit menschlichen Fähigkeiten überhaupt nicht möglich ist. Wir können das nicht erkennen. Wir brauchen den übernatürlichen Impuls von Gott, das Erkennen mit geistlichen Augen, damit das in uns als Einzelne, als Gemeinde Wirklichkeit wird. Das ist nicht machbar, sondern das nur zu erbitten. Gott tut das durch seinen Geist. Diese vier Anliegen bringt also Paulus im Gebet vor den himmlischen Vater, für die Geschwister in Ephesus. Und es ist gut zu wissen, dass all diese Dinge dafür wichtig sind, damit auch unser Leben einen vollmächtigen Dienst für Jesus haben kann. So wie er es ja auch will. Aber das zu wissen heißt ja noch nicht, dass wir es auch tun können. Dazu braucht es die geistliche Unterstützung, das übernatürliche Wirken, das durch Gebet freigesetzt wird. Das ist ja so das, was dahinter steht. Diese geistliche Kraft wird durch Gebet freigesetzt. Und so betet Paulus für seine Freunde in Ephesus, damit es sich für sie und in ihnen entfaltet. Und die Frage ist, wollen wir dabei sein? Wollen wir das auch? Wollen wir das in unserem Leben, dass Christus durch uns Gestalt gewinnt? Ja, dass er in unserem Leben den Reichtum sichtbar macht. Sollte das nicht genauso geschehen wie bei den Geschwistern in Ephesus? Ich hatte das letzte Mal schon gefragt, ja, wer das für sich wünscht. Die meisten hatten sich gemeldet, ja, und gesagt, ja, das will ich gern. Ich will das auch für meine Nachbarn, erinnert ihr euch? Ja? Ich möchte das auch für den, der neben mir sitzt. Und wir dürfen das glauben, es kann werden. Das kann werden. Gott möchte das schenken. Dazu brauchen wir die gegenseitige Hilfe. Diese Kraft, diese Wirkung Gottes wird freigesetzt durch das Gebet füreinander. Deswegen betet ja Paulus für die Epheser. Denn es geht nicht um mich, sondern es geht um uns als Einheit. Ja, Paulus offenbart uns hier ein Geheimnis, wie wir füreinander einstehen können. Ich bete für meine Geschwister. Und ich hatte euch ja gebeten, das mal zu machen. Ja, zu sagen, nehmt euch das mal vor. Ich weiß nicht, wie es geklappt hat, ja, und ob man das gemerkt hat. Und sie beten für mich. Und das ist einfach die Verheißung, die wir immer wieder im Neuen Testament finden, füreinander und miteinander da zu sein, den Dienst für Jesus gemeinsam zu tun, als Ganzes mehr zu sein als die Summe der Einzelnen. Das ist das Geheimnis von Gemeinde. Ja, durch den Geist Gottes in der Summe mehr zu sein als der Einzelne. Und das verändert die Welt. Die Frage ist, bräuchte Jesus dazu unser Gebet? Ja, eigentlich nicht. Er kann das alles tun und ist eigentlich nicht auf uns angewiesen. Aber obwohl er das nicht müsste, bindet er sich doch freiwillig auch an unser Mittun. So hat er die Gemeinde angelegt, füreinander da zu sein, ja, füreinander zu beten. Das hat mich in gewisser Weise an meine frühere Arbeit erinnert. Ich war ja so als junger Mensch auf Montage und habe da viel in der chemischen Industrie gearbeitet, so in den 80er Jahren. Habe da auch Anlagen mitgebaut, Messtechnik eingebaut und so. Und das Prinzip, worum es da bei den meisten Anlagen immer ging, war der, dass es darum ging, zwei oder mehrere chemische Elemente zusammenzubringen, damit die sich verbinden, was Neues rauskommt. Das ist ja so der Sinn von der chemischen Industrie. Da gibt es einen großen Kessel, da wird das eine und das andere reingefüllt, dann sollen die sich da verbinden, damit was Neues entsteht. Nun ist es so, kennt ihr vielleicht noch aus der Schule, dass nicht jeder Stoff mit dem anderen Stoff kann, ne? So, da wird das eingefüllt und dann liegt das da so drin rum und verbindet sich nicht. Problem. Und da haben sich geniale Chemiker was rausgekriegt. Da gibt es also so Stoffe, ja, Trittstoffe, die gibt man dann dazu und unter dem Einfluss dieser Trittstoffe verbindet sich plötzlich, was ich gar nicht verbinden will. Ja, und wenn das verbunden ist, dann zieht man den Trittstoff einfach wieder ab. Quecksilber zum Beispiel, ja, Katalysator nennt man das. Ja, wer das noch aus der Schule weiß. Daran musste ich denken. Gemeinsames Gebet, das Gebet füreinander, das scheint mir solch ein geistlicher Katalysator zu sein, beziehungsweise ich möchte es mal so beschreiben. Ja? Gebet ist der Katalysator, ja, damit sich Geistliches und Menschliches verbindet. Ich denke, wir haben ja alle eine Vorstellung davon, wie unser Leben für Jesus aussehen könnte, mit welcher Vollmacht unsere Gemeinde in diese Welt wirken könnte. Und die Frage ist, entspricht das unserer Erwartung, was wir erleben? Das, was wir sehen an uns, ne, ist das das, was wir erwarten oder erwarten wir nicht viel mehr? Und ich muss oft für mich sagen, nein, da könnte doch viel mehr sein. Da könnte viel mehr geschehen. Geistliches und Weltliches kommt manchmal so schwer zusammen, auch in meinem Leben. Ja, und nun schauen wir uns einmal an, wie oft und wie intensiv wir füreinander oder miteinander auch beten. Wo haben wir Zeiten, wo wir gemeinsam zusammenkommen, füreinander beten? Ja, oder auch in unserer persönlichen Zeit, wie oft beten wir für andere? Denn gemeinsames Gebet und das Gebet füreinander ist ein Katalysator oder neudeutsch können wir sagen ein Booster, ja, für die geistliche Durchsetzung und Durchdringung unseres Alltags in dieser Welt, persönlichen als Gemeinde. Das macht uns Paulus vor in seinem Brief an die Epheser, indem er für die Epheser betet, für sie einsteht vor Gott und die Anliegen vor Gott legt. Soweit haben wir uns damit beschäftigt. Und das dient also alles nicht einem Selbstzweck. Es geht nicht darum, dass es uns gut geht, sondern Paulus beschreibt uns hier ein Ziel über unser persönliches Sein hinaus. Er spitzt es in seinem Gebet im Abschluss auch darauf hinzu. Und wir lesen diesen Abschluss des Gebetes in den Versen 20 und 21. Ne? Also Epheser 3, Vers 20 und 21. Ja, ich lade ein, das auch mitzulesen in seiner Bibel. Es geht also da nicht mehr um das, was wir brauchen, sondern darüber hinaus, ja, das, was es zu dem all das dienen soll, was Gott uns geben will, was uns zur Verfügung steht. Und wir lesen das. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was erkennt Paulus hier als das Ziel, um dessen Willen es Gemeinde gibt, was ihr Daseinsberechtigung, eine Aufgabe gibt, die nur sie als konkrete Ortsgemeinde oder auch als weltweite Gemeinschaft erfüllen kann? Was ist das Ziel der Gemeinde? Ihm sei die Herrlichkeit. Das ist das Ziel der Gemeinde. Ihm sei die Herrlichkeit. Es geht bei allem geistlichen Leben, persönlich und als Gemeinde, immer darum, dass Gott verherrlicht wird. Es geht um ihn, nicht in erster Linie um uns. Ich habe da manchmal den Eindruck, dass uns da etwas der Fokus wegrutscht. Ja, auch mir. Ja, als ob Gott dafür da wäre, dass es uns gut geht, dass es um uns geht. Und das ist vielleicht gar nicht so neu. Und deshalb betet eben schon Paulus darum und bekennt es, dass Gott alle Herrlichkeit gebührt und dass er im Zentrum allen Lebens steht. Erinnert die Epheser auch daran. Denn der Mensch ist von und für Gott geschaffen worden und nicht Gott für den Menschen, für seine Bedürfnisse. Gott schuf den Menschen als sein Gegenüber, so lesen wir es ja im 1. Mose, um ihn zu beauftragen. Er schuf sich dann ein Volk seines Eigentums, schwach in der Welt, aber unter seinem Segen, um der Welt deutlich zu machen, und so schreiben es auch die alttestamentlichen Propheten, sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Das ist schon im Alten Testament das Ziel. Sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Also die Völker um Israel herum. Die neutestamentliche Gemeinde, zu der wir ja auch gehören, ist also die Weiterführung des Willens Gottes, ja, als Werkzeug und auch der Ort, die Herrlichkeit Gottes in diese Welt zu tragen und zu verkündigen. Das ist unsere Aufgabe. Ihm sei die Herrlichkeit. Das soll die Welt an uns als Gemeinde, als uns als Nachfolger Jesus sehen. Und das scheint nicht immer so ganz klar zu sein. Ja, Rick Warren erwähnt in seinem Buch Kirche mit Visionen, was wir auch als Gemeindeleitung zusammen gelesen haben, eine Studie des christlichen Gemeindeberaters Vin Arn, in der dieser den Mitgliedern von ca. 1000 Gemeinden in den USA die Frage stellte, wozu existiert eigentlich die Gemeinde? Was ist der Sinn von Gemeinde? Von den befragten Gemeindegliedern gaben 89% an, die Aufgabe der Gemeinde ist es, sich um meine Bedürfnisse und um die meiner Familie zu kümmern. Nur 11% der Befragten antwortete, die Aufgabe der Gemeinde ist es, Menschen für Jesus zu gewinnen. Interessant ist, dass übrigens das Verhältnis bei den Pastoren genau andersrum war. Bei den Pastoren dieser befragten Gemeinden, da hatten also 90% das mit der Mission und 10% das mit dem Kümmern. Das ist interessant. Aber man merkt, wie da manchmal was wegrutscht. Worum geht es eigentlich bei Gemeinde? Und vielleicht war das schon zur Zeit der Epheser so und Paulus legt deshalb Gott noch einmal im Gebet vor, dir sei die Herrlichkeit. Die Gemeinde soll die Herrlichkeit des Gottes widerspiegeln in diese Welt. Das heißt, der Mittelpunkt jeder Versammlung und jeden Lebens in der Gemeinschaft mit Jesus ist der Gott, der das Universum geschaffen hat, der seine unfassbare Größe und Kraft erwiesen hat an all den Dingen, die uns sichtbar umgeben. Er ist der Mittelpunkt. Heute, jetzt. Alles in diesem Universum ist von ihm her und auf ihn hin geschaffen. Und Gott sei gelobt, dass wir das erkennen können, oder? Könnt ihr mal einen Amen hören? Ja. Schön, dass wir das erkennen durften, weil das kann nicht jeder erkennen und manche wollen es auch nicht erkennen. Aber wir, die wir das erkennen, wie groß Gott ist, welche Möglichkeiten er hat, all die Dinge vom kleinsten Atom bis zum größten Himmelskörper, alles in seiner Hand zu haben, über alles zu herrschen, wir dürfen doch staunend wissen, dass er auch uns kennt, oder? Uns kennt er. Ist das wieder mal so deutlich geworden, als wir mit dem Flugzeug da so unterwegs waren, da bist du so 12.000 Meter über dem Erdboden, ne? Und wenn du dann so einschwebst, da siehst du so ganz klein unten Dörfer und Häuser und wie so ein kleines Auto da fährt, wie klein ist doch der Mensch. Und wir dürfen staunend erkennen, Gott kennt uns. Es kann doch kein Anspruch sein, dass sich Gott um uns zu kümmern hat, aber wie herrlich ist es zu wissen, ihm ist nichts verborgen, keine Sorge, keine Not unseres Lebens. Es ist ihm nicht egal. Er will sich unsere annehmen, obwohl er das nicht müsste, weil er sich dadurch verherrlicht. Das ist das Ziel. Gott nimmt sich unsere Sorgen an und löst sie, um sich dadurch zu verherrlichen. Er ist nicht auf uns angewiesen, aber wir sehr wohl auf ihn. Und wir dürfen es ohne unser Verdienst annehmen, dass wir durch Jesus, weil er sein Opfer wieder dadurch befähigt hat, bei Gott zu sein, dass wir zu diesem großen, herrlichen Gott gehören dürfen. Weißt du, wie bewusst uns das manchmal ist? Und das darf unser Leben ausstrahlen, im Alltag und im gemeinsamen Leben. Denn Gemeinde ist nicht nur hier in diesem Raum, wenn wir hier zusammenkommen, sondern Gemeinde ist auch unsere Verbindung, die wir mit unserem Herrn in jedem Lebensbereich haben und die wir auch miteinander haben, in unserem Alltag. Egal, ob wir hier sind oder auf unserer Arbeitsstelle, in unserer Nachbarschaft, Gemeinde ist da, weil wir mit unserem Herrn und miteinander verbunden sind, im Geist Gottes. Ja, das ist schön, dass wir hier zusammenkommen können, miteinander die Herrlichkeit Gottes unter uns erleben, sie einander mit Ermunterung und Ermahnung auch zu vermitteln, wenn sie uns mal auch wieder wegrutscht. Aber wir dürfen auch eins in seiner Herrlichkeit wissen und das ausstrahlen, wenn wir an unserem Platz, in unserem Alltag sind. Gottes Herrlichkeit soll von uns ausgehen, durch uns durchstrahlen. Das ist doch mal ein Ziel, oder? In unserem Alltag. Dass Menschen uns abspüren, dass wir unter der Herrlichkeit, ja, also unter dem Herrsein Gottes stehen, ja, und wenn etwas von seiner Größe, seinen Möglichkeiten durch uns hindurch scheint. Das ist sein Ziel mit uns. Wäre das nicht wunderbar, wenn wir erwarten dürfen, wenn wir es erwarten würden, dass Gottes Herrlichkeit unsere Versammlung prägen wird? Ja, wenn da was von Gottes Herrlichkeit deutlich wird. Ja, wenn wir uns schon die ganze Zeit darauf freuen, wieder zusammenzukommen, ja, in diese Atmosphäre einzutauchen, geistlich Luft holen können, in der Herrlichkeit Gottes, die in dieser Versammlung deutlich wird. Wir zusammenkommen, uns einander diese Herrlichkeit auch zu vermitteln. Ich denke, da würden gern Gäste kommen, ja, sich gern einlassen auf die Begegnung mit solchem wunderbaren Gott, der hier erlebbar ist, ja, der in meinem Leben erlebbar ist, nicht nur hier, sondern auch im Alltag. Und Gott spricht uns ja zu, das steht uns zur Verfügung. Gott stellt uns das zur Verfügung, wenn wir es annehmen, wenn wir es ergreifen. Gott möchte sich offenbaren. Das ist ja der Sinn, warum wir noch hier in dieser Welt sind. Ja, wir gehören zu Christus, wir sind durch ihn neu geworden, wir haben Leben empfangen durch ihn. Er könnte uns in seine Herrlichkeit nehmen. Aber er stellt uns hier in diese Welt, damit wir seine Herrlichkeit ausstrahlen. Und wir sehen es an Paulus, wir können es im Gebet füreinander und miteinander erbitten, damit das, was er möchte, auch möglich wird. Da ist so viel möglich. Ja, entschuldigt, wenn ich so viel und so lange über die Herrlichkeit Gottes spreche, da gäbe es also noch viel mehr zu sagen, die ist ja unendlich, oder? Herrlichkeit Gottes ist unendlich, kannst du ewig reden darüber. Und wir haben die Möglichkeit, daran Anteil zu haben, wenn wir Gott darum bitten. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal so Gott gebeten habt, Herr, lass doch deine Herrlichkeit durch mein Leben hindurchstrahlen. Mach mich zum Gefäß deiner Herrlichkeit, wenn wir zusammenkommen im Alltag. Paulus macht uns da Mut, voller Zuversicht an Gott heranzutreten. Er tut's ja auch. Ja, wir haben ja oft so den Hang, Gebet so als letzte Zuflucht zu verstehen, wenn unsere eigenen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, nichts gebracht haben. Ja, vielleicht habe ich es schon mal erzählt, ich habe mal einen afrikanischen Pastor kennengelernt, der also in einer deutschen Gemeinde Dienst gehabt hat. Und da wurde dann mal gefragt, was unterscheidet eigentlich die Afrikaner von den Deutschen? Und da hat er gesagt, also die Deutschen gehen erst zum Arzt und beten dann und die Afrikaner beten erst und gehen dann zum Arzt. Ja, Gebet so als letzte Zuflucht, ist aber eigentlich falsch. Ja, wir dürfen zu Gott kommen, wir dürfen ihn bitten, wir dürfen erwarten, dass er das erfüllt, was wir ihm vorlegen. Und Paulus erinnert sich und die Epheser und uns noch einmal daran, wem wir da gegenüberstehen, an wen wir uns mit unserem Gebet wenden, wer uns die Freiheit gibt, ihm alles zu sagen zu können, was uns denn bewegt. Dem, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Kann man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen? Ja, dem, der über alles hinaus zu tun vermag, ja, über alles, was wir uns vorstellen und denken und wünschen können, ja, über die Maßen mehr, als wir überhaupt erbitten. Ist uns das immer bewusst, dass wir mit so einem Herrn zu tun haben, dass wir ihm gegenüberstehen, ja, dass wir mit ihm in Kontakt treten dürfen. Seine Möglichkeiten gehen ja weit darüber hinaus, was wir überhaupt denken können. Wenn wir unsere Gebetsanliegen vor ihn bringen, dann ist es doch nur wie so ein Stammeln am Rande dessen, was er schon weiß, was ihn bewegt, was er schenken möchte. Ich denke, es geht gar nicht so sehr darum, was wir ihm sagen, was nötig wäre. Das ist, glaube ich, eher für uns, damit wir auch konkrete Erwartungen haben können. Das Geheimnis ist nach meinem Eindruck doch vielmehr, seine Nähe zu suchen, seine Hilfe zu begehren, ja, von sich wegzuschauen auf das, was ihm möglich ist. Ja, aus unserer Not heraus auf ihn zu schauen, auf unseren Sorgen heraus auf ihn zu schauen, sondern dir ist doch so viel möglich. Eine Gelassenheit zu gewinnen. Herr, ich kann dir das alles überlassen. Und du wirst das tun, was gut für mich ist, was gut für andere ist, was gut für diese Welt ist, weil deine Herrlichkeit sich offenbaren will. Wir können von uns aus ja keine Herrlichkeit ausstrahlen, aber wir dürfen in den Bereich seiner Herrlichkeit hineintreten und in ihr Leben und ihre Auswirkungen genießen und sie dann vermitteln. Erinnert ihr euch an Mose, als er auf dem Berg Gott begegnet ist? Er trat in die Herrlichkeit Gottes ein, Gott hat ihm das gewährt. Und als er vom Berg herunterkam, da hat er so diese Herrlichkeit Gottes vermittelt, dass er sich eine Decke übers Gesicht legen musste, weil die das gar nicht ausgehalten haben, die Israeliten. Das ist unsere Aufgabe, in der Herrlichkeit Gottes zu ruhen und da hineinzugehen und sie dann in die Welt hinein zu vermitteln. Durch das, was Gott durch uns ausströmt. Es ist ein Privileg, dass er uns erst seit dem Tod und der Auferstehung Jesu offen steht. In ihm können wir Zutritt zu allen Segnungen haben. Amen. Amen. Allen Segnungen haben wir Zutritt. Es ist das Wesen Gottes, das auch in Jesus völlig offenbar wurde. Wir sind nicht mehr im Zwang, nur auf unsere Bedürfnisse zu schauen und sie vor ihn zu bringen. Das ist ja manchmal so, ne, wenn die so Gebetsgemeinde sagen, ja, mich bewegt das und das tut mir nicht und so. Ne. Wir haben die Freiheit, von uns wegzuschauen auf das, was den anderen nützt. Wir wissen doch, dass Gott alles weiß, was uns bewegt. Christus diente anderen, er bat für sie, er trat für sie ein, machte das Helfende und Heilende für andere zum Mittelpunkt seines Lebens. Oder? Da schreibt Paulus auch in Philipper 2, diese Gesinnung habt unter euch, ja, so wie Christus, dass ihr das den anderen höher achtet als euch selbst. Es ist diese Kraft Jesu, die nur auch in uns wirkt oder wirken kann, nämlich frei zu werden von den eigenen Begehrlichkeiten, von den eigenen Befindlichkeiten und sich den Anliegen anderer widmen zu können. Dazu hat uns Gott befreit, wegzuschauen von uns. Was benötigt der andere? Was darf ich für ihn erbitten? Wir treten im Gebet für unsere Geschwister und darüber hinaus für andere Menschen ein und erwarten das Handeln Gottes für sie in ihrem Leben. Und das bringt die Herrlichkeit des Vaters in Christus Jesus in diese Welt. Das ist ein Ausdruck seiner Herrlichkeit. Zu erwarten, Christus, tu was in dem Leben des anderen. Und das galt nicht nur für die Epheser damals, für die Paulus es erbeten hat, sondern es gilt für die Gemeinde heute genauso bis zur Wiederkunft Jesu, bis wir mit ihm vereint sind. Und diese Perspektive gibt Paulus auch uns. Und es ist kein Strohfeuer, mal kurz erwähnt und schnell vergessen. Wer für die Geschwister in der Gemeinde, wer für andere Menschen auch über die Gemeinde hinaus im Gebet einsteht, der ist hineingenommen in die Gebetschaft, in die Gemeinschaft der Herrlichkeit Gottes bis in alle Ewigkeit. Das ist das, was Gottes Herrlichkeit will. Ich möchte diesen Impuls, den Paulus hier gibt, in meine Gebetszeit mit hineinnehmen. Das soll mich bewegen. Nicht mehr an mich zu denken, sondern für andere da zu sein und zu bitten. Und vielleicht darf ich euch da einladen. Ne? Schaut doch mal auf das, was Gott uns schenken kann und möchte, wenn wir einander so dienen. Ja, wenn ich in die Gebetszeit gehe und sage, Herr, ich sehe meine Geschwister vor mir, ich sehe den und den Menschen aus meinem Leben vor mir, ja, für den trete ich jetzt ein. Vielleicht wollt ihr das ja auch tun. Lassen wir uns da nicht entmutigen von Erfahrungen, dass bisher manches vielleicht nicht so unseren Vorstellungen entsprach. Gott kann alles tun über jede Vorstellung hinaus. Gott kann alles tun über jede unserer Vorstellung hinaus. Ist das wahr? Ja. Nicht nur wissen, sondern leben. Ja, das gibt uns eine ganz weite Perspektive des Glaubens. Wisst ihr, ich habe jetzt überlegt, wie können wir das ein Stück reflektieren, auch was Paulus uns hier anbietet. Wir hätten jetzt gemeinsam eine Gebetsgemeinschaft haben können, aber ich lade euch mal ein, wendet euch mal so zu, 3, 4 Leute, ja, dass es auch ein bisschen persönlich wird. Und wir haben ja hier diese 4 Punkte mit der Herrlichkeit, 5 Punkte, ja, die Paulus uns zeigt, die am Gebet auch Gott vorlegt und die auch für uns wichtig sind. Wendet euch doch mal so 3, 4 Leute zu und dann betet mal füreinander. Der eine sagt zum anderen, betet doch mal für mich, dass ich nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit empfange. Und dann tut er das. Und der andere sagt vielleicht, ja, und ich möchte gern, dass Christus in mir viel mehr Gestalt gewinnt. Und dann tut jemand das. Nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit, ich lade euch ein. Ja, mal einander zuwenden, füreinander beten. Amen.